Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Jubel in Israel, Hoffnung im Gazastreifen. Das durch die USA vermittelte Abkommen zwischen der radikal-islamischen Hamas und der Regierung in Jerusalem scheint zumindest bislang von Erfolg gekrönt. Die Auswirkungen dürften sich nicht nur auf Gaza und Israel beziehen, sondern auf die gesamte Nahostregion. Über die Aussichten spreche ich jetzt mit dem Islamwissenschaftler Dr. Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie in Wien. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Herr Posch, nachdem es in der vergangenen Woche einen Durchbruch bei den Verhandlungen gab, wurden gestern Morgen dann tatsächlich die ersten israelischen Geiseln übergeben. Schließen Sie sich dem internationalen Lob an dem Abkommen an?
Ja, natürlich. Das ist jetzt eine Trendumkehr, die auch in gewisser Weise das Patt, in dem sich beide Seiten befinden, überwinden hilft. Und zum ersten Mal ist diese Situation jetzt ein wirklicher Hoffnungsschimmer.
Nun waren an dem Abkommen zwischen der Hamas und Israel gleich mehrere Akteure beteiligt, etwa US-Präsident Donald Trump und die USA, ebenso Ägypten, Katar oder die Türkei. Auch Deutschlands Außenamt reklamiert für sich einen gewissen Verhandlungserfolg hinter den Kulissen. Wer hat denn Ihrer Meinung nach die wichtigste Rolle gespielt?
Eigentlich alle, die Sie genannt haben, aber ich glaube, die wichtigste, da müssen wir keine Illusionen haben, hat Donald Trump gespielt. Ich weiß, Präsident Trump hat oft eine sehr kritische Presse, vor allem in Europa, aber hätte er nicht gewollt, hätte er da kein Machtwort gesprochen, hätte er nicht auch die Israelis so weit gebracht, es zu akzeptieren, vor allem Herrn Netanyahu, wäre aus dem nichts geworden und dieses blutige Patt wäre weitergegangen.
Welche Rolle hat denn Europa bei den Verhandlungen für Sie gespielt? Ich habe ja gerade bereits erwähnt, Deutschland sagt hinter den Kulissen, da habe man ja auch die ein oder anderen Stellschrauben gedreht.
Also das sind jetzt zwei Sachen. Europa als Europäische Union hat traurigerweise kaum eine Rolle gespielt. Also nichts, dass man was sehen könnte. Da haben die Türken, die Kataris, aber auch die Saudis und die Emirate sicherlich eine größere Rolle gespielt. Was jetzt einzelne EU-Mitgliedstaaten anbelangt, wie Deutschland oder Frankreich, da dringt bei uns nicht so viel durch, weil wenn gesagt wird, hinter den Kulissen, dann ist das natürlich zu glauben, aber eben nicht sehr gut dokumentiert. Die, die wir kennen in der Öffentlichkeit, sind eben regionale Akteure in der Region, in Israel, in den arabischen Staaten und die USA.
Und es ist ja durchaus aufsehenerregend, wie gut die Zusammenarbeit zwischen den USA und den arabischen Staaten dann bei dem Abkommen funktioniert hat. Nun wissen wir, Politik beruht nicht unbedingt auf Nächstenliebe. Was haben denn etwa Ägypten oder Katar von dem Friedensdeal?
Also zunächst einmal, es war die Aufgabe der Kataris, mit der Hamas zu reden, die Hamas auch zu beherbergen. Das hat ja schon unter Colin Powell vor also über 20 Jahren begonnen. Das ist auch eine vernünftige Politik, indem man also eine wichtige Bewegung, die man nicht mögen muss, aber die nun einmal realistischerweise wichtig ist, dass man jemanden hat im moderaten Lager, der mit denen spricht und der denen auch gewisse Grenzen, aber auch gewisse Auswege aufzeigt. Dann spricht man natürlich sehr stark auch von finanziellen Anreizen. Die soll man nicht gering schätzen. Das amerikanisch-arabische Verhältnis ist jetzt viel vielschichtiger und wir sind da erst am Beginn einer Entwicklung, weil diese ganzen Staaten, die Regime hatten wie Syrien, wie der Irak, wie Libyen, die also in diesem quasi sozialistischen, nationalistischen, panarabischen Narrativ drin gesteckt sind, die sind jetzt fort. Und jetzt kann man sozusagen auch von der arabischen Seite her Geschäfte machen. Und wenn da das Wort von dieser Gaza-Riviera, das klingt jetzt heute nicht mehr ganz so zynisch und viel realistischer als alle anderen Alternativen.
Schauen wir nochmal auf Ägypten. Immer wieder war Ägypten ein wichtiger Player in der Region, auch bei internationalen Verhandlungen. Es ist eine Militärregierung. Aus dem Land selbst heißt es, man wollte vor allem vermeiden, dass es eine Flüchtlingswelle aus dem Gazastreifen nach Ägypten gibt. Welchen Benefit hat Ägypten von dem Deal?
Die Militärs haben ihre Glaubwürdigkeit der eigenen Bevölkerung gegenüber unter Beweis gestellt, indem man gesagt hat, alles lasst man sich von Israel auch nicht mehr gefallen. Das hat also denen einen sehr starken Boost gegeben. Gleichzeitig hat man aber die Beziehungen zu Israel zwar abgekühlt auf der emotionalen Ebene, auf der realpolitischen Ebene aber nicht. Und drittens konnte man noch, denken Sie an den Schutz für die Gaza-Flottille, die da die Türkei und Ägypten angekündigt haben, da konnte man noch die Beziehungen zur Türkei, die kaputt waren, reparieren. Und im Allgemeinen hat diese Krise jetzt durch diesen konstruktiven Ansatz dafür gesorgt, dass sich alle ehemals verstrittenen Regionalstaaten ihre Streitereien beiseite gelegen haben und wir jetzt in einer Situation sind, wo wir ein arabisches Herz haben, das sowohl mit Israel als auch mit dem Iran gut kann und das eigentlich als wichtigsten Impuls politischen Realismus, Wiederaufbau und Frieden hat.
Israel führte zuletzt ja praktisch einen Mehrfrontenkrieg gegen die Hamas im Gazastreifen, gegen die Hisbollah im Libanon, die Houthi-Rebellen im Jemen und auch immer wieder gegen den Iran als Terrorfinanzierer. Was bedeutet das jüngste Abkommen nun für die anderen Krisenherde?
Also zunächst einmal ist der Iran zwar ein wichtiges Land und eine ernstzunehmende Regionalmacht, aber doch keineswegs eine Großmacht. Und so sehr also dieser iranisch-israelische Krieg, den wir im Juni gesehen haben, die Leistungsfähigkeit der iranischen Waffensysteme unter Beweis gestellt hat, so groß ist auch der Schaden für Teheran. Teheran ist jetzt nicht aus Schwäche allein neutralisiert, aber Teheran muss sich schon sehr zurückhalten. Das ist nicht mehr dieses unbekannte Land, das wir vor 40 Jahren noch hatten, wo wir nicht wussten, wie das System funktioniert. Und wir gehen einmal davon aus, wenn wir die Entwicklung der letzten Monate fortschreiben, das ist nicht mehr das Teheran der 80er und 90er Jahre. Die Hisbollah ist auch nicht mehr die abenteuerliche Organisation, die sie einmal war. Und wenn wir daran denken, dass den letzten Friedensschluss oder den letzten Waffenstillstand, den Hisbollah mit den Israelis abgeschlossen hat, 2006 war und der fast 20 Jahre gereicht hat, dann sehen wir schon, wo die Reise hingeht. Ja, keine Freundschaft, aber oder nachbarschaftliche Beziehungen sollten möglich sein. Und bei den Houthis ist es so, dass die Houthis sich um die eigenen Probleme kümmern müssen und die lauten, dass sie eben nur die Hälfte des Landes kontrollieren, dass sie immer noch in einer bürgerkriegsartigen Situation sind und dass der Jemen Probleme hat, die weit jenseits der Palästina-Frage liegen, nämlich im eigenen wirtschaftlichen Unvermögen und in der innenpolitischen Notwendigkeit, sich zu versöhnen mit den Kontrahenten.
Die Hamas galt ja lange als gut bewaffnete und bestens organisierte Terrororganisation. Nun hat sie einem Abkommen eingelenkt. Wäre so etwas denn auch bei Hisbollah und Houthis denkbar?
Bei den Houthis sicher nicht. Ganz einfach deshalb, weil da die sozialen und politischen Verhältnisse anders sind. Und da geht es auch um einen anderen Aspekt des religiösen, dieser Konfessionsstreit und der wiederum mit Saudi-Arabien und den Emiraten zusammenhängt. Da geht es um ein eigenes innerarabisches Problem. Der Gaza-Krieg hat den Houthis jetzt Legitimität außerhalb der Houthi-Kreise gegeben. Das war ja das Problem. Und indem das weggeht, besteht die Hoffnung, dass, wenn zwar nicht Entwaffnung, so doch beständigerer Frieden kommt. Hamas-Entwaffnung momentan sicherlich sehr schwierig, weil die Kämpfer der Hamas dem Friedensschluss noch nicht ganz trauen. Sie sind auch Teil des Sicherheitsapparates im Gazastreifen. Es würde jetzt schon einmal reichen, in einer ersten Phase festzustellen, wer denn alle zu den Hamas-Kämpfern gehört. Als eine Art Sicherungstruppe in Gaza werden die noch bleiben, vor allem, weil aus ihrer Sicht die Möglichkeit, dass die Israelis noch einmal eingreifen, massiv noch nicht gebannt ist. Bei den arabischen Staaten liegt eine große Verantwortung, das langsam auf die Inrichtung nicht Entwaffnung, aber doch deutliche Abrüstung zu bringen. Und bei Hisbollah herrscht jetzt seit dem Fall Syriens eine ganz andere Logik, nämlich die, dass man gesehen hat über die letzten 30 Jahre, wie salafistische Gruppen mit Schiiten, mit Christen, mit Jesiden umgehen. Und wenn auch diese Rüstung in erster Linie gegen Israel gerichtet ist, fürchtet man zu Recht auch, dass zum Beispiel, wenn Hisbollah schwach ist, die syrischen Dschihadisten oder Anhänger von ihnen mit der Hisbollah aus religiösen Gründen abrechnen würden, weil die im Schiiten sind. Auch hier ist vor allem Vermittlungstätigkeit der Amerikaner und der arabischen Staaten zu erwarten, wenn die Hisbollah Sicherheit wollen, dass sie deutlich ihr Waffenarsenal reduzieren müssen, und zwar glaubwürdig Menschenwürdig reduzieren müssen. Das heißt, Überwachung durch die UNO nicht reicht, sondern die USA das tun müssen.
Es ist gar nicht lange her, da sagten Sie im Kontrafunk-Interview, das Minimum, das sich jeweils Israel und auch die Hamas als Sicherheit vorstellen, das passt eigentlich nicht zusammen. Was heißt das nun für weitere Verhandlungen zwischen beiden Seiten und dem Weg, der jetzt noch gegangen werden muss?
Nicht ganz. Also ich habe gesagt, dass das Minimum, was die Palästinenser allgemein, nicht die Hamas, die Palästinenser allgemein sich als souveränen Staat vorstellen und das Minimum, was die Israelis an Sicherheit verlangen, nicht zusammengehen, weil das Minimum, das, was die Israelis an Sicherheit verlangen, die Zwei-Staaten-Lösung ausschließt, während die Zwei-Staaten-Lösung aus Sicht der Palästinenser schon der Kompromiss ist. Man würde auf das andere Gebiet verzichten. Für die Hamas, die werden jetzt mit ihren Gegnern abrechnen, mit all denen, denen sie Kollaboration mit den Israelis vorwerfen. Das löst aber das Problem der Hamas nicht, nämlich, dass sie sich die Frage gefallen lassen muss, wo stehen wir jetzt und wie geht's weiter? Mit diesem Aufstand, mit diesem Terrorangriff, wie immer wir das nennen wollen, zwar das ein heroisches Narrativ bemüht, aber die Kosten-Nutzen-Rechnung für die normalen Palästinenser, vor allem für die betroffenen Gazaner, schaut sehr schlecht aus. Da konnte die Hamas eigentlich nicht nur nichts an der Verbesserung der Lebensumstände erwirken, sondern hat auf Jahrzehnte die Region in die Armut zurückgestoßen, sodass aus eigener Kraft wenig entstehen kann, wenn da nicht massive internationale Förderung und Hilfe kommt.
Abschließend, Herr Posch, die deutsche Bundesregierung hat angekündigt, zusammen mit Ägypten eine Wiederaufbaukonferenz für den Gazastreifen zu organisieren. Laut Entwicklungsministerium in Berlin soll allein Deutschland einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Wie wird es Ihrer Meinung dann jetzt im Gazastreifen weitergehen, was Wiederaufbau, was Entwaffnung, was die Rolle Israels im Gazastreifen angeht?
Also Israel wird sicherlich Schlüsselregionen halten, in denen sie auch physisch präsent sind. Man steht ja auf der israelischen Seite auch vor der Herausforderung, nachdem man ja einen jahrelang erfolgreichen Wall mit effizienten elektronischen Überwachungsgeräten hatten und das hat nichts genutzt. Also muss Israel jetzt dann neu denken, wie es diese Barriere aufbauen. Eine Barriere, die auch abgesichert werden muss. Der Großteil der Hamas ist ja auch Teil der Sicherheitskräfte in Gaza. Dieser Entwaffnungsplan muss sehr gut austariert sein. Und die Tatsache, dass es jetzt Waffensysteme gibt, die eigentlich leicht sind und sehr effizient und nicht um klassische schwere Artillerie oder Granatwerfer, das muss alles neu überdacht werden. Aber ich glaube, das ist durchaus möglich, weil das ist verhandelbar. Was für den Wiederaufbau aber nicht verhandelbar ist, ist das Vertrauen der Bevölkerung. Die Bevölkerung braucht, auch um die Ängste der Ägypter, dass da jetzt Millionen Gazaner fliehen und nach Ägypten gehen, zu überwinden. Die Bevölkerung braucht eine Zukunftsperspektive. Die braucht irgendwo ein israelisches Übereinstimmen mit den arabischen Staaten, wie es weitergeht, eine Roadmap. Bis jetzt gibt es eigentlich nur eine einzige Roadmap und die ist die von der Gaza Riviera. Und ich glaube, unter den jetzigen Voraussetzungen ist es sicherlich, wenn die Spitäler und die Schulen wieder renoviert sind, das sicherlich nicht die schlechteste Alternative, weil ich glaube, dass Staaten auch aus Europa unter sehr großem Druck stehen, Wiederaufbaukosten zu übernehmen, ganz einfach deshalb, weil zunehmend auch in Europa die Budgets knapper werden und man bei der Einsicht der arabischen Staaten steht, die sagen, sie werden nur dann für den Wiederaufbau was hertun, wenn klar ist, dass das nicht in den nächsten 10 Jahren wieder alles zerstört wird. Und 10 Jahre wird es mindestens dauern, bis der gesamte Schutt weggeräumt ist.
Eine Einschätzung war das von dem Islamwissenschaftler Dr. Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie in Wien. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke vielmals, schöne Grüße.